KNV-Wärmepumpen. Wir sind klima- und naturverbunden. Unser Slogan bringt's auf den Punkt. Mit klimafreundlichen Wärmepumpen wollen wir einen Beitrag zu einer sauberen Welt leisten. Deswegen erklären wir alles zum Thema Wärmepumpe und zeigen, wie auch Sie mit Wärmepumpen die Welt zu einem besseren Ort machen können. Denn Klimaschutz geht uns alle an. Wir sprechen heute über ein unglaublich wichtiges Thema, das sowohl unsere Umwelt als auch eurem Geldbeutel zugutekommt, nämlich den Umstieg von fossilen Heizsystemen auf Wärmepumpen und wie ihr euch dabei bis zu 28.000 Euro Förderung sichern könnt. Falls ihr noch eine alte Öl- oder Gasheizung habt, könnte das jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, um auf eine moderne, klimafreundliche Wärmepumpe umzusteigen. Also bleibt dran, um zu erfahren, wie ihr von der aktuellen Raus aus Öl- und Gasförderung profitieren könnt. Wir haben heute Robert Angermeier von KNV Wärmepumpen im Talk. Robert, du bist Leiter der KNV-Akademie und wirst uns jetzt ein paar Einblicke in die aktuellen Fördermöglichkeiten beim Heizungstausch geben.
Ja, servus. In meiner Funktion in der KNV-Akademie bieten wir ja also Seminare für unsere Partnerinstallateure genauso wie für Mitarbeiter an und natürlich auch Beratungen für unsere Endkunden, wo natürlich viele technische Aspekte im Bereich der Sanierung mit einer Wärmepumpe im Fokus stehen, aber natürlich auch Themen wie Fördermöglichkeiten von Land und Bund, die da natürlich sehr von Interesse sind.
Das heißt, du bist der absolute Experte, mit dem wir reden können sozusagen. Starten wir vielleicht gleich los mit der ersten Frage. Sanieren mit einer Wärmepumpe. Das klingt vielleicht am Anfang komplex, aber vielleicht kannst du uns das mal erklären. Wie funktioniert die Sanierung mit einer Wärmepumpe genau? Beziehungsweise kann man sie wirklich in den meisten Häusern einsetzen?
Die gute Nachricht zuallererst, in den allermeisten Fällen kann eine KNV-Wärmepumpe natürlich ein fossiles Heizungssystem ersetzen. Die angesprochene Komplexität ist allerdings tatsächlich vorhanden, weil es geht ja darum, quasi den Energieträger, also das Herzstück des Heizungssystems eben auszutauschen gegen im Vergleich jetzt zu einem fossilen Brennstoff halt in Richtung einer anderen Technologie. Also eine gewisse Komplexität ist vorhanden. Und da gibt's im Endeffekt einen Fahrplan, der startet bei einer exakten Bestandsaufnahme und Beurteilung des bestehenden Systems. Also was ist dort eigentlich vorhanden? Kann ich damit eine Wärmepumpe integrieren? Also kann ich die gewünschten Leistungen erbringen? Dann geht's natürlich in diesem Bereich auch ums Nachrechnen von gewissen Parametern und Bestandteilen, dass ich eben wirklich auch dann mit einer Wärmepumpe effizient die erforderliche Energie in das Gebäude bringe, dass ich das gewünschte Komfortlevel erhalte und natürlich ganz, ganz wichtig, unterm Strich effizienter und somit kostengünstiger die Anlage dann wieder betreiben kann.
Es gibt ja verschiedene Arten von Wärmepumpen. Welches System eignet sich jetzt deiner Meinung nach am besten für die Sanierung bestehender Heizsysteme?
Das hängt ebenfalls von sehr zahlreichen Faktoren ab und kann man pauschal eigentlich gar nicht so einfach beantworten. Es ist ja einmal grundsätzlich einer der ersten Punkte, die man sich überlegen muss, welche Art von System. Es gibt ja auf der einen Seite die Erdwärme, also wo ich quasi die Umweltenergie aus dem Erdreich über einen Kollektor oder eine Tiefenbohrung oder dem Grundwasser beziehe. Dazu ist natürlich, also um diese Gegebenheiten herzustellen, ist ein entsprechender Aufwand zu betreiben. Ja, bei einer für eine Tiefenbohrung brauche ich eine entsprechende Bohrfirma, die diese Bohrung herstellt. Für eine Grundwasserwärmepumpe brauche ich neben den Brunnen, die ich dafür benötige, auch entsprechende Genehmigungen von den Gemeinden und vom Land, weil das eben ein Eingriff in das wertvolle Gut des Grundwassers ist. Und wenn ich jetzt einen Ringgrabenkollektor oder einen Flächenkollektor plane, dann ist es immer ein entsprechender Eingriff in den Garten oder in das Grundstück. Das ist natürlich im Bestand nicht immer einfach und auch nicht immer umsetzbar. Manche Menschen haben ja einen wunderschönen Garten und sagen, den bagger die jetzt nicht um, nur dass ich dort dann einen tollen Kollektor einlege. Andere wiederum haben nicht den Platz oder es ist nicht zugänglich, dass ich dort mit einem Bohrfahrzeug vor Ort arbeiten kann. Und dann muss man eben abwägen. Wenn diese Gegebenheiten möglich sind, dann wird man natürlich versuchen, Erdwärme zu verwenden, weil einfach die Effizienz ein Stück weit besser ist. Sind die Gegebenheiten aus genannten Gründen nicht möglich, dann hat man noch immer eine sehr effiziente Alternative mit der Luftwärme. Ja, die kann man theoretisch überall hinstellen. Man muss halt auf ein paar Faktoren aufpassen, wie Schallentwicklung und so weiter. Aber man hat eben im Endeffekt für alle Gegebenheiten entsprechend effiziente Optionen. Entweder mit Erdwärme oder eben mit der Luftwärme.
Mhm. Warum ist es überhaupt so wichtig, von fossilen Brennstoffen wie jetzt zum Beispiel Öl und Gas auf eine Wärmepumpe umzusteigen? Was sind so die größten Vorteile für den Umstieg, würdest du sagen?
Grundsätzlich ist es so, dass fossile Brennstoffe teuer sind. Sie sind begrenzt nur verfügbar. Ja, das ist mittlerweile ja bewiesen und auch bekannt. Es gibt, wie man aktuell ja auch leider, muss man sagen, beobachten kann und muss, geopolitische Ereignisse, die eben die Verfügbarkeit, die Versorgungssicherheit beeinflussen, die ja entsprechend Preistreiber sind. Und dann haben wir natürlich das größte Problem eben die negativen Auswirkungen auf Klima, ja, Stichwort CO2-Ausstoß. Also grundsätzlich ist eben die Vorgabe, von diesen fossilen Energieträgern wegzukommen. Mhm. Einerseits aus genannten Gründen, andererseits natürlich aus Umweltschutzgründen, Erderwärmung etc. Der Vorteil der Wärmepumpentechnologie ist es jetzt, dass wir mindestens 75% der erforderlichen Energie eben aus der Umwelt gewinnen. Also schlussendlich eigentlich Sonnenenergie nutzen. Die Sonnenenergie ist halt entweder im Erdreich oder im Grundwasser oder auch in der Luft gespeichert und die nutzen wir eben mit dem System Wärmepumpe, um diese Energie in eine verwertbare thermische Energie für die Gebäudeheizung und für die Trinkwarmwassererwärmung zu nutzen. Zu diesen 75% Umweltenergie kommt halt ein gewisser Anteil an elektrischer Energie als Hilfsenergie, um diese ganzen technischen Komponenten zu betreiben. Aber auch dieser Strom, der da benötigt wird, kommt halt bestenfalls aus erneuerbaren Energieträgern. Also insofern ist es eine ganz runde Geschichte, die aus umwelttechnischen Ansichten und auch aus kostentechnischen die fossilen ja, um Längen abhängt.
Für alle, die ein bisschen dem Thema vielleicht skeptisch gegenübertreten, würdest du sagen, können Wärmepumpen fossile Heizsysteme in puncto Leistung wirklich ersetzen oder gibt es Unterschiede, die man beachten muss?
Na, grundsätzlich stehen, wenn man jetzt einmal rein die Leistungsparameter betrachtet, stehen Wärmepumpen den Anlagen mit fossilen Energieträgern in nichts nach. Also sollte jetzt nur als Beispiel größeres Objekt mit Energie versorgt werden, mit Heizenergie, dann hat man ja auch die Möglichkeit, mehrere Wärmepumpen im Sinne einer Kaskadierung quasi parallel zu schalten und dann leistungsmäßig dazu zu nehmen. Also wenn ein geringer Bedarf ist, läuft nur eine angepasste, effiziente Wärmepumpe und wenn ein größerer Bedarf ist, dann kommt halt eine zweite, eine dritte, theoretisch bis zu 9 Maschinen dazu und man ist da leistungsmäßig, kann man da ja Leistungen von jenseits von 200 Kilowatt erzeugen. Also das ist eigentlich kein Thema. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, solange wir Sonnenenergie bekommen, ja, das ist auf absehbare Zeit ja gesetzt, dann haben wir im Endeffekt einfach mit dem System der Wärmepumpe immer die bessere Effizienz. Also niedrigere Betriebskosten, wir haben die ganzen Umweltfaktor weg, wir haben nach wie vor in dieser Technologie der Wärmepumpe ein sehr großes Innovationspotenzial. Also da sind noch immer Entwicklungen möglich, geht ja jetzt aktuell in Richtung natürliche Kältemittel zum Beispiel. Es kommen immer schlauere, bei uns in unserem Wording smartere Funktionen dazu, die ebenfalls zur Effizienz beitragen. Es fallen Lagerflächen weg für fossile Energieträger oder für einen Pelletslagerraum und das sind halt doch sehr, sehr gravierende und positive Argumente für die Wärmepumpe.
Jetzt habe ich ein Sanierungsprojekt und habe mich auch für die Wärmepumpe entschieden. Was muss ich jetzt bei der Auswahl der passenden Wärmepumpe für mein Sanierungsprojekt beachten, würdest du sagen?
Also an erster Stelle steht immer die fach- und sachkundige Beurteilung des bestehenden Systems. Man kann jetzt nicht ganz salopp sagen, hurra, alter Ölkessel weg, Wärmepumpe her, alles ist gut. Ja, das ist der falsche Weg. Das führt in der Regel immer in eine Sackgasse. Also man muss einmal schauen, was ist vorhanden? Welche Art von Heizungssystem? Es gibt ja Unterschiede. Es gibt die klassischen Heizkörper oder Radiatoren als Energietransporteure, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite gibt es Flächenheizungen. Ist jetzt im Bestandsgebäude eine Flächenheizung, das kann jetzt im Fußboden, in der Wand oder in der Decke sein, schon vorhanden, dann steht eigentlich dem Einsatz einer Wärmepumpe nichts im Wege. Ja, solche Flächenheizungen haben den riesen Vorteil, sie können mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Also die Vorlauftemperatur, nur zum Verständnis, ist die Temperatur des Wassers, mit dem wir quasi die Heizung beliefern. Ja, je niedriger diese Temperatur ist, desto höher ist auf der anderen Seite der Wirkungsgrad, sprich die Effizienz der Wärmepumpe. Mhm. So, habe ich jetzt aber, und das ist im Bestand ja sehr, sehr häufig der Fall, Heizkörper, die verlangen eben in der Regel noch höheren Vorlauftemperaturen. Und da muss man dann schon sehr genau schauen, welche Heizkörperflächen sind vorhanden, sind die ausreichend groß, dass ich vielleicht doch mit einer niedrigen Temperatur die Energie ins Gebäude bekomme. Und da zeigt sich an und für sich auch schon die angesprochene Komplexität. Da kehrt einfach ein Fachmann her oder eine Fachfrau. Und die müssen beurteilen, die müssen das abmessen, die müssen das gegebenenfalls nachrechnen und dann natürlich schauen, wie ist der thermische Zustand der Gebäudehülle an sich, ist da ein Vollwärmeschutz da, ist das Dach saniert, sind neue Fenster da und so weiter. Wie kann man eventuell mit der Vorlauftemperatur noch Maßnahmen ergreifen? Und das sind so die Schritte, die da drinnen stecken. Ja, wir bei KNV können natürlich mit unserer Endkundenberatung schon einmal ein bisschen eine Basis legen, wo die Reise hingehen kann, aber dann kommt im Endeffekt eben der Installationsbetrieb ins Spiel, der diese Beurteilung durchführt. Und sehr, sehr sinnvoll ist auch immer ein aktueller Energieausweis. Also wo im Endeffekt rechnerisch die thermische Situation oder der Leistungsbedarf des Gebäudes eruiert oder errechnet wird. Und das ist schon eine sehr gute Basis dann, um zu switchen auf ein sehr effizientes Wärmepumpensystem. Mhm.
Das heißt, welche Voraussetzungen müssen jetzt vor Ort erfüllt sein, um jetzt eben von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Wärmepumpe umzurüsten?
Wenn wir im Bereich bleiben, Ein- und Zweifamilienhäuser, dann sind so Faktoren, zum Beispiel die erforderliche Heizleistung sollte unter 20 kW liegen. Ja, geht es darüber hinaus, ist es erstens in der Regel ein Hinweis, dass eben die Gebäudehülle thermisch, ja, sagen wir mal, nicht optimal momentan dasteht. Das heißt, sehr, sehr viele Verluste zu kompensieren sind. Das geht natürlich auf die Effizienz. Und irgendwann, so seriös muss man sein, würde das Umswitchen auf eine Wärmepumpe auch nicht wirtschaftlich sein. Wobei diese Gesetzmäßigkeiten für alle Energieträger gelten. Also wäre dann nicht nur die Wärmepumpe nicht effizient, sondern auch jede andere Energieform für die Heizung. Was kann man sonst noch sagen? Die Vorlauftemperatur, also mit der man die Heizung beschickt, sollte möglichst nicht über 55 Grad liegen. Das ist auch so ein Grenzwert hinsichtlich der Effizienz. Natürlich sind höhere Temperaturen möglich. Ja, moderne Wärmepumpen können auch 75 Grad Vorlauftemperatur erzeugen. Aber es geht halt immer ein Stück weit zu Lasten der Effizienz, je höher diese Temperatur sein soll. Ja, Gebäudehülle haben wir schon gesagt. Optimal wären natürlich Flächenheizungen, angesprochen eben aufgrund der niederen Temperaturniveaus, die man dort für den Betrieb verwenden kann. Und ja, in puncto Heizkörper ausreichend Heizkörperflächen, damit ich wirklich den Raumkomfort oder den Heizkomfort aufrechthalten kann.
Erhalte ich aber bei der Wärmepumpe immer die gleiche volle Leistung, so wie es dann bei meiner Öl- oder Gasheizung auch der Fall ist?
Nein, die modernen, smarten Wärmepumpen werden in der Regel in einem modulierenden Betrieb gefahren. Modulierend bedeutet, dass der Verdichter, also der im Endeffekt die Energie auf das erforderliche Niveau bringt innerhalb des Kältekreislaufs der Wärmepumpe, dass der über die Frequenz quasi in seiner Leistung variabel betrieben wird. Ja. Grundsätzlich ist so eine Heizungsregelung immer abhängig von der Außentemperatur, Bedeutet, je kälter es draußen ist, desto mehr Energie brauche ich fürs Beheizen meines Gebäudes. Und abhängig von dieser Außentemperatur, natürlich auch von der gewünschten Rauminnentemperatur und einer Handvoll anderen Regelparametern in der Regelung der Wärmepumpe an sich, wird dann eben die Leistung der Pumpe modulierend angepasst. Das hat den riesen Vorteil, wenn ein relativ warmer oder sagen wir moderater Wintertag vorherrscht, dann fährt halt der alte Ölkessel trotzdem 100%, obwohl es gar nicht notwendig ist, und die Wärmepumpe kann halt mit ihrer modulierenden Betriebsweise genau die erforderliche Leistung erzeugen, nicht mehr und nicht weniger. Und da sind wir schlussendlich wieder bei der Effizienz. Die ist da, ich will nicht sagen unerreicht, aber schon sehr, sehr weit oben angesiedelt.
Also sehr wirtschaftlich einfach auch.
Ganz genau, vollkommen richtig.
Stichwort wirtschaftlich, Stichwort Bundesförderung raus aus Öl und Gas. Die Bundesregierung bietet in Österreich aktuell eine recht attraktive Förderung für den Umstieg von Öl und Gas auf klimafreundliche Heizsysteme wie die Wärmepumpe an. Robert, kannst du uns kurz erklären, was genau diese raus aus Öl und Gas Förderung ist und wer davon profitieren kann?
Ja, was es ist, steckt eigentlich im Namen der Förderung schon drinnen. Ja, wir wollen weg von fossilen Energieträgern. Das Ganze ist im Endeffekt eine Initiative des Bundes, also vom Staat Österreich, genau gesagt vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Also die machen eigentlich alles. Und es geht da explizit um den Kesseltausch eben von fossilen Energieträgern auf ökologisch verträgliche erneuerbare Energien, vor allem im Bereich Ein- und Zweifamilienhaus.
Mhm. Welche Heizsysteme sind da förderfähig und was sind da dann die konkreten Voraussetzungen dafür?
Förderfähig sind natürlich Wärmepumpen in den verschiedenen Ausführungen. Es gibt gewisse Vorgaben, die in der ganzen Förderung definiert sind. Unter anderem ist da das sogenannte EHPA-Gütesiegel. Ja, das wird im Endeffekt von uns als Hersteller mitgegeben. Also ohne diesem Gütesiegel gibt es im Endeffekt, oder muss man anders sagen, fällt das jeweilige Produkt nicht unter die Förderfähigkeit. Also das Gütesiegel ist erforderlich. Voraussetzung ist der Betrieb in Anlagen mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 55 Grad. Ja, also auch das ist limitierend. Die Leistung muss unter 100 kW liegen und der sogenannte GWP-Wert des Kältemittels muss unter 2000 liegen. Mhm. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. GWP steht für Global Warming Potential.
Okay.
Sagt also aus, wie umweltschädlich dieses künstliche Kältemittel im Kältekreislauf wirkt als Äquivalent zum CO2. Mhm. Ja, und da wird im Endeffekt auch von der Förderung im Endeffekt, wie soll man das jetzt erklären, kurz und knackig, darauf Acht gegeben, dass halt die verwendeten Betriebsmittel auch umweltverträglicher werden. Das wird in Zukunft aufgrund der F-Gas-Verordnung noch besser werden, aber es ist eben auch in der Förderung ein limitierendes Mittel. Ja, kurz und knapp hat eine Wärmepumpe ein Kältemittel im Kältekreislauf drinnen, was einen schlechteren GWP als wie 2000 hat, dann ist es nicht förderfähig. Ganz einfach. Und Anlagen, wo der GWP zwischen 1500 und 2000 liegt, werden auch nur geringfügiger gefördert. Also da ist die Gesamtförderung um 20% reduziert. Förderfähig weiterhin sind dann sogenannte Holzzentralheizungen. Also da spricht man dann von Pellets, Hackgut oder Scheitholzheizungen. Oder wo es möglich ist, der Anschluss an Nah- oder Fernwärmesysteme.
Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie hoch die maximale Fördersumme ist, die man für den Umstieg auf eine Wärmepumpe erhalten kann.
Ja, die maximale Förderung für Erdwärmepumpen, also jene, die Solewasser- oder Wasserwassersysteme beinhalten, liegt einmal oder ist gedeckelt bei 23.000 Euro. Dann kann man einen Bohrbonus bekommen. Also wenn ich sage, ich möchte gerne eine Erdwärmepumpe mit einer Tiefenbohrung kombinieren, dann kriege ich für die Tiefenbohrungsarbeiten einen Bonus von 5.000 Euro, also in Summe 28.000 Euro, was da möglich ist. Für Luftwärmepumpen ist die maximale Förderung bei 16.000 Euro. Es gibt aber dann innerhalb dieses gesamten Förderkonzeptes noch verschiedene weitere Boni. Wenn ich jetzt sage, ich tausche auch meine alten Heizkörper im Zuge einer Generalsanierung auf eine Niedertemperaturflächenheizung aus, gibt's einen Bonus von 4.000 Euro. Es gibt einen Bonus für die Installation von thermischen Solaranlagen, also zum Beispiel für die Heizungsunterstützung in der Übergangszeit oder für Trinkwarmwassererzeugung von 2.500 Euro. Wenn ich ein Gesamtsanierungskonzept vorlege, kriege ich 500 Euro. Also es ist sehr vielschichtig. Wichtig vielleicht abschließend, die Förderung ist mit maximal 75% aller förderungsfähigen Investitionskosten begrenzt. Also 3/4 meiner förderfähigen Investitionskosten übernimmt im Endeffekt der Bund.
Der Heizungstausch ist ja generell mit vielen Kosten verbunden. Welche dieser anfallenden Kosten werden eben durch die Raus aus Öl- und Gasförderung abgedeckt?
Die förderungsfähigen Kosten umfassen natürlich einmal die Wärmepumpe an sich, die Wärmequellenanlage, also die Tiefenbohrung, die Brunnenbohrung für Grundwasserwärmepumpen oder auch Erdkollektoren, also Ringgrabenkollektor oder Flächenkollektor fallen darunter. Dann natürlich die Einbindung des Heizungssystems, die Einbindung dann des neuen Energieerzeugers Wärmepumpe in das bestehende Heizungssystem, Speicher, zentrale Regelung, Elektroinstallation, Demontage und Entsorgungskosten, also den alten Öltank muss man ja schlimmstenfalls auspumpen, abbauen, entsorgen lassen. Auch das wird innerhalb der Förderung anerkannt. Und wichtig ist auch die Installation, kann ich nicht selber machen, also können vielleicht schon, aber muss immer von einer befugten Fachkraft, also von einer entsprechenden Installationsfachfirma durchgeführt werden.
Jetzt habe ich mich also für einen Umstieg entschieden, möchte dementsprechend auch die Förderung beantragen, aber das ist jetzt genau die spannende Frage. Wie funktioniert der Antrag auf die Förderung überhaupt? Welche Schritte muss man dadurch laufen? Welche müssen beachtet werden? Welche Fristen sind wichtig?
Ja, ist ein sehr umfassendes Thema. Die gute Nachricht, das Land oder der Staat Österreich beziehungsweise die relevanten Institutionen, die dahinter stehen, haben es tatsächlich geschafft, auf der Plattform beziehungsweise auf der Homepage alle Informationen hinsichtlich Registrierung, hinsichtlich Zeitfaktoren, hinsichtlich erforderlicher Dokumente, das wirklich übersichtlich und nutzerfreundlich zu gestalten. Also auf der Homepage findet man sich eigentlich sehr, sehr gut zurecht. Die Homepage zu der Förderung raus aus Öl und Gas vom Bund lautet www.umweltförderung.at. Grundsätzlich ist ganz wichtig zu wissen, die ganze Abwicklung von diesem Förderprozedere passiert nur online. Also ich kann nicht irgendwo anrufen, oder Briefe schreiben oder Fax schicken oder E-Mail schicken geht nicht. Man hat nur diese Plattform. Dort wird alles abgewickelt. Von der Registrierung bis zur Auszahlung geht alles online über diese Plattform. Der erste Schritt ist immer die Registrierung. Also nach ganzen Beratung, Beurteilung und so weiter wird im Endeffekt ein Projekt erstellt. Ja, mit diesem Projekt kann ich dann im Endeffekt dort mich registrieren. Im Zuge der Registrierung, da sind einige Daten zu liefern, logischerweise persönliche Daten, Anschrift, Kontaktdaten etc., dann ein Angebot vom Installateur dazu, quasi das umsetzungsreife Projekt und einige andere simple Fragen sind dort zu beantworten, teilweise nur mit Hackerl zu setzen. Und dann schickt man quasi die Registrierung weg und kriegt im selben Ablauf oder im selben Schritt im Zuge der Registrierung dann einen persönlichen Zugangslink für die Antragstellung. Also man registriert sich und bekommt dann quasi einen Zugangslink für alle weiteren Schritte. So, jetzt hat man die Registrierung. Mit der Registrierung sind auch die Fördermittel schon reserviert. Also da habe ich quasi schon einmal die Sicherheit, ich kann das jetzt umsetzen und werde dann auch eine gewisse Summe an Förderung bekommen. Wie viel, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es ist zumindest einmal das Fördermittel reserviert. So, im zweiten Schritt kommt es dann zur Antragstellung. Das heißt, man setzt das Projekt um. Für die Umsetzung hat man ab dem Zeitpunkt der Registrierung 12 Monate Zeit. Ein Jahr. Was auch ganz wichtig und gut ist, weil natürlich die Installationsfirmen viele Sanierungen umsetzen müssen. Ja, teilweise kommen auch immer wieder gewisse Liefersituationen dazu. Also man hat eine relativ lange Zeit oder lange Frist, um umzusetzen, stressfrei umzusetzen. Und ja, nach der Umsetzung kommt es zur Antragstellung. Das heißt, über diesen persönlichen Link kann ich dann meinen Antrag stellen und zu dem Zeitpunkt muss die Anlage fix fertig installiert und abgerechnet sein. Also ich kann jetzt nicht zwischendurch irgendwie irgendwas oder für irgendwas einen Antrag stellen, sondern das muss schon Hand und Fuß haben, umgesetzt, eine Rechnung muss da sein. Im Zuge der Antragstellung sind dann auch einige Dokumente notwendig. Ja, das ist entweder der Energieausweis oder ein Energieberatungsprotokoll oder ein Gesamtsanierungsprojekt. Aber auch das ist sehr, sehr umfangreich beschrieben, auch mit weiteren Links, wo man so ein Energieberatungsprotokoll bekommen kann und so weiter. Ja, das geht über persönliche Kontakte oder auch online und so weiter. Ja, der letzte Schritt ist dann im Endeffekt oder geht Hand in Hand mit der Antragstellung. Sobald ich meinen Antrag eingereicht habe, wird der zur Projektprüfung weitergeleitet und dann vom zuständigen Bundesministerium überprüft. Das heißt, die checken, okay, sind auf der Rechnung alle relevanten Daten vorhanden, ist das sauber vor einer Firma und so weiter. Und die errechnen dann im Endeffekt die Höhe der möglichen Förderung. Und wenn das genehmigt wird, bekommt man ein Auszahlungsschreiben. Also es wird informiert, es ist eine Förderung in der Höhe X genehmigt worden und die wird dann in der Regel innerhalb von einer relativ kurzen Frist auf das angegebene Konto überwiesen.
Also ein relativ umfangreicher Prozess. Können wir da jetzt nochmal kurz herausgreifen, du hast das eh schon genannt. Wenn ich jetzt den Förderantrag einreichen will, muss ich ein paar Unterlagen hochladen, um eben von der Raus aus Öl- und Gasinitiative zu profitieren. Könntest du uns die nochmal ganz kurz aufzählen, welche Unterlagen das sind?
Sehr gerne. Also für die erfolgreiche Antragstellung benötigt man entweder, das ist die optimale Variante, weil es natürlich auch schon im Vorfeld für die Umsetzung hilfreich ist. Also das Optimum wäre ein gültiger Energieausweis. Nicht älter als 10 Jahre darf er sein. Das ist ein relativ umfangreiches Dokument, in der Regel zwischen 10 und 15 Seiten, also je nachdem, wer ihn ausstellt. Die relevantesten Informationen für die ganze Förderabwicklung sind die ersten 3 Seiten. Ja, also wenn man das hat als PDF, hängt man dran, fertig. Möchte man nicht mit Energieausweis arbeiten, gibt es Alternativen, also entweder ein Energieberatungsprotokoll des jeweiligen Bundeslandes. In Oberösterreich wäre das eben der Oberösterreichische Energiesparverband. Da kann man wiederum über die Homepage vom Land Oberösterreich bzw. vom Energiesparverband einen Online-Fragebogen ausfüllen. Der dient dann quasi als Basis für dieses Online-Beratungsprotokoll, wird also von einem akkreditierten Energieberater oder Energieberaterin auf Plausibilität überprüft und da entsteht dann im Austausch eben ein Online-Energieberatungsprotokoll. Auch das kann ich für die Antragstellung verwenden. Und die zweite Alternative wäre ein Gesamtsanierungskonzept. Und auch für das Gesamtsanierungskonzept sind auf der Homepage generell für die Förderung Beispiele genannt. Also was muss dieses Konzept enthalten? Das wäre jetzt hier in dem Rahmen zu umfangreich, das darzustellen. Aber das findet man alles unkompliziert auf dieser Homepage. Wichtig ist auch, dass alle relevanten Schlussrechnungen für den Heizungstausch immer vom befugten Unternehmen ausgestellt auf den Antragsteller. Also nicht auf irgendeinen Onkel oder einen Cousin und auch keine Pauschalrechnungen. Ja, das muss alles wirklich stichhaltig nachzuweisen sein. Es gibt ein eigenes Endabrechnungsformular, welches ich als Vorlage verwenden kann. Das muss ausgefüllt und unterschrieben sein, dass das sauber ist. Und es muss auch immer der Meldezettel des oder der Antragstellerin mit dabei sein. Da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwer verfolgt wird, sondern nur, dass das auch wirklich Hand und Fuß, die richtige Adresse etc. Mhm.
Du hast uns vorher schon erklärt, dass man ab der Registrierung 12 Monate Zeit hat, den Heizungstausch durchzuführen. Was würde jetzt passieren, wenn man diese Frist verpasst, wenn man die verstreichen lässt?
Dann kriegt man keine Förderung.
Okay.
So einfach ist es. Aber wenn sich tatsächlich, es ist ja absehbar, ja, 12 Monate sind eine lange Zeit. Normalerweise sind so die klassischen Zeitfenster für die Sanierung ist entweder nach der Heizperiode, Also ich sage jetzt einmal, irgendwann im Laufe des April, Temperaturen sind annehmbar hoch, da wird man sagen, okay, Heizung aus, wir reißen es aus, bauen dort eine neue KNV-Wärmepumpe hin, damit es besser wird. Also man hat ja gewisse Pufferzeit drinnen. Und wenn es wirklich absehbar wird, dass es da aufgrund von Verfügbarkeit von Handwerksbetrieben oder aufgrund von Lieferverzögerungen, die wir aber aktuell auch auf absehbare Zeit in die Zukunft nicht mehr haben, wann wirklich absehbar wird, dass es da Verzögerungen geben kann, dann muss ich notfalls einfach einen zweiten Antrag stellen und fertig.
Alles klar. Jetzt habe ich den Antrag gestellt und bin sozusagen in der Phase, wo ich schon auf die Auszahlung meiner Förderung warte. Wie lang kann es ungefähr dauern? Bis wann kann ich mit der Auszahlung rechnen?
Grundsätzlich, Antrag wird online gestellt, dann wird es durch die sogenannte Abwicklungsstelle geprüft, dann einer Kommission vorgelegt, die dann schlussendlich entscheiden, ist genehmigungsfähig, ja oder nein. Die definieren dann auch die Höhe der möglichen Förderung. Dann gibt's für den Antragsteller Verständigung per E-Mail, dass ein Betrag ausbezahlt wird und die Zeitspanne in der Regel zwischen 2 und 4 Monaten.
Jetzt würde mich auch noch interessieren, kann die Raus aus Öl- und Gasförderung mit zum Beispiel regionalen Förderungen kombiniert werden? Und wie aufwendig ist das Verfahren?
Grundsätzlich ist eine Kombination der Bundesförderung mit einer Landesförderung möglich. Allerdings ist es teilweise von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich. Also je nachdem, ob es sich aus Sicht des jeweiligen Bundeslandes, ob es zulässig ist zu kombinieren, ist es möglich. Grundsätzlich ist es so, dass die in Anspruch genommenen Förderungen, also in ihrer Gesamtheit, die Investitionskosten des Projekts nicht übersteigen dürfen. Also ich darf jetzt nicht mit 5.000 Euro plus aussteigen aus dem Projekt. Das war natürlich fantastisch, darf aber nicht sein, aus logischen Gründen. Zu beachten ist immer, dass auch die genehmigten und ausbezahlten Förderungsbeträge immer in der sogenannten Transparenzdatenbank auch erfasst werden und somit auch unzulässige Mehrfachförderungen auszuschließen sind. Mhm. Ja, einfach um hinten noch irgendwelche Rückforderungen oder Rückforderungen sich zu ersparen.
Mhm. Ja, Robert, danke auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und deine Expertise. Jetzt zum Abschluss noch, hast du vielleicht noch einen speziellen Tipp, wie man den Antrag auf die Förderung erfolgreich stellt, was man vielleicht unbedingt beachten sollte?
Nicht so lange mit der Registrierung warten, weil wir ja nie eine Garantie haben, wie lange solche Förderaktionen laufen. Mhm. Ja, aktuell, was man so hört, soll es nicht zu irgendeiner Änderung kommen, aber wir alle sehen nicht in die weitere Zukunft. Also nachdem es so viel Unterstützung wie noch nie für den Umstieg auf ein Wärmepumpensystem oder auf erneuerbare Energien gibt, sollte man die Möglichkeit jetzt nutzen und nicht zu lange warten.
Super. Ja, dann vielen lieben Dank dir für das Gespräch, Robert.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, zusammengefasst, also der Umstieg auf eine Wärmepumpe lohnt sich sowohl für die Umwelt als auch für euren Geldbeutel. Denkt daran, die Registrierung rechtzeitig vorzunehmen und wirklich alle Unterlagen gewissenhaft einzureichen, um auch wirklich von der Förderung zu profitieren. Der Heizungstausch bringt euch langfristig niedrigere Betriebskosten und auch eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz eures Hauses. Also jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um aktiv zu werden. Ihr liebe Zuhörer, wir sagen Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast und auch für Ihr Interesse an den klimafreundlichen Energiesystemen von KNV. Mehr Informationen zu den Wärmepumpen und den vielen weiteren umweltfreundlichen KNV-Produkten gibt's auf unserer Website zu sehen unter www.knv.at. Wir wünschen spannende und inspirierende Momente beim Erkunden der Website und hören uns hoffentlich bald. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.